Ja, sehr geehrter Herr Pies, danke für das herzliche, mit Hoffnung verbundene Willkommen und auch Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, möchte ich an dieser Stelle ein ganz herzliches Willkommen sagen. Als Frank Buskotte mich vor so gut einem Dreivierteljahr fragte, du, hast du nicht mal Lust, auch für uns in der Erwachsenenbildung einen Abend zu veranstalten? Da habe ich natürlich überlegt, unter welches Thema setzt du das denn? Und wo denkst du, könntest du Leute einladen, mit dir darüber ins Gespräch zu kommen? Dabei ist nach einigem Überlegen das rausgekommen, was Sie hier lesen, natürlich in Verbindung mit meinem Wahlspruch, aber auch mit etwas, was mir gerade in den ersten anderthalb Jahren immer wieder begegnet ist. Und deshalb, wenn hier kein Satzzeichen hintersteht, dann ist das auch etwas, was ich in diesen knapp anderthalb Jahren erlebt habe. Voll Hoffnung unterwegs, mit seinem Untertitel Kirche in Deutschland oder Kirche im Bistum Osnabrück. Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Und wie Sie es ja schon gesagt haben, ist es richtig, den Blick nach vorne zu wagen unter der Perspektive des Zweiten Vatikanischen Konzils oder, wenn ich es etwas flapsig sagen sollte, ist das eigentlich Schnee von gestern? Für meine persönlichen Antwortversuche habe ich mich an etwas erinnert, was mir damals Bischof Abakan im Scutinium gesagt hat. Das ist das Gespräch vor der Priesterweihe. Dort sagte er mir nämlich, sehr geehrter Herr Höbe, ich möchte Sie herzlich einladen, dass Sie immer gut in Kontakt mit Ihren älteren Mitbrüdern bleiben. Fragen Sie die nach Ihren Erfahrungen. Und kommen Sie mit denen gut ins Gespräch, um dann für sich selber zu überlegen, wie Ihr Tun gerade als Priester aussehen könnte. Meine Erfahrung hier bei der ersten Visitation im Stadtdekanat Osnabrück, aber vor allem auch die Begegnungen mit den älteren Priestern, die die Veränderungen nach dem Zweiten Vatikanum unmittelbar mitbekommen haben, lassen sich mit dem Wort Erleichterung zusammenfassen. Viele haben mir gesagt, nach wie vor sind wir überzeugt davon, dass es richtig war, diesen Aufbruch zu wagen. Und weiter, wenn die Kirche heute in einer Krise steckt, dann nicht wegen, sondern trotz des Zweiten Vatikanischen Konzils. Denn nicht wenige sagten mir, weißt du, das, was damals auf dem Konzil gedacht und gesagt wurde, letztlich haben wir das allgemein gesprochen bis heute nicht richtig rezipiert. Höchstens bruchstückhaft. Und deshalb, so sagte mir einer kurz vor Weihnachten, weißt du, ein drittes Vatikanisches Konzil brauchen wir im Moment noch gar nicht. Lass uns erstmal anfangen, das in die Tat umzusetzen, was das Zweite uns mitgegeben hat. Ich möchte mich heute Abend einfach mal auf ausgewählte Impulse einlassen, die das Konzil für die Weiterentwicklung der Kirche uns mitgegeben hat und sie in unsere aktuelle Situation hinein zum Sprechen bringen. Vielleicht lässt sich auf diese konkrete Weise am besten der Frage nachgehen, ob und wie sich mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil auch ein Blick in die Zukunft eröffnen lässt, der natürlich von uns sowohl im Bistum als auch in den Gemeinden vor Ort immer wieder konkretisiert werden muss. Dazu sollten wir uns aber wenigstens zu Beginn noch einmal kurz dessen vergewissern, wie das Konzil eigentlich im Wesentlichen ablief. Beim Zweiten Vatikanischen Konzil debattierten rund 2800 Konzilsväter, der Papst mit den Bischöfen aus der ganzen Welt zwischen 1962 und 1965 im Petersdom zu Rom vorrangig über folgende Fragestellungen. Wie kann die katholische Kirche ihre Botschaft unter den Rahmenbedingungen der modernen Welt und des weltanschaulichen Pluralismus angemessen verkünden? In welchem Verhältnis stehen die Getauften mit ihren unterschiedlichen Ämtern und Aufgaben im einen Volk Gottes zueinander? Wie kann eine Reform der Liturgie und wie eine solche der Priesterausbildung aussehen? Wie ist es um die Einheit der Christen der Ökumene bestellt und auf welche Weise lässt sich eine Aussöhnung von Kirche und Judentum herbeiführen? Und womit eine sehr zentrale Frage, die ja auch sehr heiß diskutiert wurde, wie steht es um das Verhältnis des christlichen Glaubens zu den anderen Religionen? Wir spüren schon jetzt Fragen, die von ihrer Aktualität nichts verloren haben. Ja, sie bewegen uns gerade derzeit in besonderer Weise. Sie stellen sich geradezu noch dramatischer in einer Welt, die geprägt ist vom Krieg und nicht selten von religiös begründeten Terror. Von immensen ökonomischen Herausforderungen und bedrängenden Fragen nach einer gerechteren Verteilung der Güter unserer Erde. Vom unsagbaren Flüchtlingselend, von der Bedrohung des menschlichen Lebens vom Beginn bis zu seinem Ende. Und angesichts der Verbreitung allzu pauschaler Antworten auf diese Frage, wie sie derzeit etwa die Pegida-Bewegung anbietet und dabei mit zum Teil tief sitzenden Ängsten der Menschen unverantwortlich spielt, sind wir umso mehr gefordert, auf der Spur des Konzils tiefer zu schürfen und unseren Beitrag zu verantwortlichen Lösungswegen für drängende Probleme zu leisten. Das Zweite Vatikanische Konzil ist schon ganz unabhängig von konkreten Inhalten, die es behandelt hat, deshalb vorbildlich, als sich dort die Konzilsväter tatsächlich auf einen längeren Prozess eingelassen haben, in dem sie wirklich intensiv miteinander gerungen haben. Es erstreckte sich über 4 Sessionen, die jeweils 2 bis 3 Monate dauerten. Im Vorfeld waren von der Kurie und den Vorbereitungskommissionen 72 Textentwürfe erarbeitet worden, die dann diskutiert, verändert oder auch verworfen wurden. Das Wichtigste, einfaches Abnicken, war nicht angesagt. Die 4 im Rahmen des Zweiten Vatikanischen Konzils verfassten Konstitutionen bildeten letztlich die Schlussdokumente, deren Inhalte weitreichende Veränderungen mit sich brachten. Dazu nur ganz stichwortartig. In der Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute, Gaudium et Spes, äußerte sich das Konzil zu zentralen Problemen der Moderne und dazu, wie sich die Kirche im jeweiligen heute ihrem Auftrag gemäß so zu positionieren hat, dass sie glaubwürdig Zeugnis vom Evangelium geben kann. Das Dokument hat vielleicht am nachhaltigsten die Aufforderung von Papst Johannes dem 23. aufgenommen, der zum Aggiornamento und damit zu einer notwendigen Öffnung der katholischen Kirche angesichts der Zeichen der Zeit aufgerufen hat. Ich komme gleich noch einmal darauf zurück. Die dogmatische Konstitution über die Kirche Lumen Gentium ist deshalb wichtig, weil sie ein neues Kirchenverständnis formuliert hat, demzufolge die Kirche das Volk Gottes ist, in dem jeder Einzelne und jeder Einzelne Mitverantwortung trägt. Hinzu kommt ein sakramentaler Zugang zum Wesen der Kirche, der darum bemüht ist, deren sichtbare und damit auch institutionelle Seite mit ihrem geistlichen Gehalt integral zusammenkommen zu lassen. Aus der Konstitution über die Liturgie erwuchs, als, wie manche gesagt haben, sichtbarste Frucht des Konzils, die dann in den Folgejahren umgesetzte Reform des ganzen gottesdienstlichen Lebens. Unter anderem die Einführung der Volkssprache gegenüber dem Lateinischen als alleiniger Liturgiesprache und eine Neuordnung des liturgischen Jahres. Die dogmatische Konstitution als Viertes über die göttliche Offenbarung, Dei Verbum, hat dazu beigetragen, ein dynamisches Offenbarungsverständnis zu etablieren, das Geschichte als Begegnungsraum zwischen Gott und Mensch ernst nimmt. Und erkannte in diesem Zusammenhang unter anderem die Ergebnisse und die Legitimität der wissenschaftlichen Erforschung der Heiligen Schrift an, bahnbrechend für damalige Zeit. In weiteren Dokumenten werden unter anderem die Beteiligung der Laien an der Sendung der Kirche sowie der kaum zu überschätzende Schritt zur Anerkennung der Religionsfreiheit gewagt, sowie der verstärkte Dialog mit Andersgläubigen betont, nochmals Themen, die heute aktueller sind denn je. Aus der Fülle dieser Impulse werde ich in 3 Schritten einige wenige aufzunehmen versuchen, um sie im Blick auf die heutige Situation und die Zukunft der Kirche zu bedenken. Aggiornamento, Kirche in der Welt. Der entscheidende Perspektivwechsel. Danach, Kirche, das sind wir. Das eine Volk an vielen Orten, im Zusammenwirken der verschiedenen Charismen oder, etwas anders formuliert, gesucht. Deine besondere Fähigkeit. Und dann in einem dritten Punkt, auch als Übergang nochmal und im Anklang zu Papst Franziskus, eine arme Kirche für die Armen, vom Mut zum Bedürftigsein als Existenzfrage der Kirche. Ich folge damit einen Zugang zum Konzil, gemäß dem die Entstehung der Texte und deren Rezeption Teil von dessen Vermächtnis sind, wie die Konzilsväter es selbst vorgegeben haben. Das heißt, sie haben aus dieser Sicht selber intendiert, dass wir, die Nachfolgenden, die von ihnen angestellten Überlegungen und verschiedenen Texte immer wieder neu auf die jeweilige Lebens- und Glaubenssituation heraus durchzubuchstabieren und so lebendig zu halten haben. Oder wie es der emeritierte Würzburger Fundamentaltheologe Elmar Klinger formuliert hat, die Aufgabe des Konzils hat nach dessen eigenem Selbstverständnis nicht darin bestanden, von der Tradition her die Gegenwart zu betrachten, sondern umgekehrt zu verfahren, die Tradition von der Gegenwart her neu zu erschließen. Und damit zum ersten Abschnitt, Aggiornamento, die Kirche in Welt, der entscheidende Perspektivwechsel. Damals waren viele überrascht, manche sogar irritiert oder sogar bestürzt, wie auch heute, wenn plötzlich ein Papst da ist, der Kirche in Bewegung bringen will. Das hätte auch 1966 schon entstehen können, oder 62 besser gesagt. Im Kern ging es nämlich Papst Johannes den 23. bei der Einberufung des Zweiten Vatikanischen Konzils um eine grundlegende Wende der Kirche, die jede und jeden betrifft. Die Zuversicht dazu fand er nicht in einem allgemeinen Optimismus oder Fortschrittsglauben, sondern im Glauben daran, dass Christus seine Kirche auf dem Weg durch die Geschichte begleitet. Und genau diese Grundhaltung macht das Innerste des Evangeliums aus, das die Kirche zu verkünden und zu bezeugen hat. Papst Johannes hatte derzeit dafür unter anderem den berühmten Ausdruck Aggiornamento gebraucht. Aber nicht nur erst auf dem Konzil. Schon 1957 gebrauchte der damalige Kardinal diesen Begriff auf einer Provinzialsynode von Venedig, wo er sagte, Zitat, hört ihr oft das Wort Aggiornamento? Seht da, unsere heilige Kirche, immer jugendlich und bereit, dem verschiedenen Verlauf der Lebensumstände zu folgen, mit dem Zweck anzupassen, zu korrigieren, zu verbessern, anzuspornen. Der Ausdruck Aggiornamento hat etwas mit einer Neubestimmung des Verhältnisses von Kirche und Leben der Menschen oder, wie es dann das Konzil mehrfach gesagt hat, von Kirche und Welt zu tun. Das hört sich so schön an, aber ist nach wie vor bis heute durchaus umstritten. Denn die Frage, was ist denn mit der Grundbewegung gemeint, die hier angestoßen ist? Geht es darum, die Kirche auf den heutigen Stand zu bringen, wie man Aggiornamento wörtlich übersetzen könnte, indem sich Kirche an die Welt in ihrem jeweils aktuellen Zustand anpasst, gegebenenfalls dabei eigene Standpunkte stromlinienförmig macht, also im Umgang mit den eigenen Traditionen etwas geschmeidiger agiert, oder ist angezielt, den eigenen Standpunkt zwar von der Sache unveränderlich beizubehalten, aber, so würde ich es mal etwas flapsig sagen, wir sagen das Ganze etwas geschmeidiger und der neuen Zeit angepasst. Eine Diskussion, die nicht festgelegt ist, die man auch gerade in den jüngsten Diskussionen, die im Rahmen der Familiensynode geführt wurden, in beide Richtungen immer wieder feststellen konnte. Was Aggiornamento, was Neubestimmung des Verhältnisses von Kirche und Welt im Geiste des Konzils meint, beschreibt wohl nicht zuletzt die pastorale Konstitution Gaudium et Spes. Der Text geht klar davon aus, der heiße Kern des christlichen Glaubens ist die Person Jesu Christi. Der entscheidende Gedanke dabei ist, dass sich in ihm untrennbar miteinander verbunden sowohl das Geheimnis Gottes wie das des Menschen erschließt. Es heißt dort, Christus, der schlechte neue Adam, macht eben in der Offenbarung des Mysteriums des Vaters und seiner Liebe dem Menschen selbst, dem Menschen voll kund und schließt ihm seine höchste Bedeutung. Es ist also keineswegs verwunderlich, dass in ihm die vorgenannten Wahrheiten ihren Quell finden und ihren Gipfelpunkt erreichen. Mit Gaudium in Spes ist also festzuhalten, dass Christus Quelle und Gipfelpunkt der Offenbarung göttlicher Wahrheit ist, insofern sich in ihm das Wesen des Menschen in unüberbietbarer Art und Weise als dessen Hingeordnetsein auf Gott offenbart. Und die Kirche erfüllt dann genau ihren Auftrag, wenn sie es versteht, das mit den Menschen zu leben, ihnen anzubieten und ihnen Wege zu zeigen, wie das geht. Für Kirche heißt das, dass sie die Wahrheit, die sie zu verkünden hat, gerade nicht zeitenthoben für ein für alle Mal formulieren und dann nur noch jeweils passend zu den Rahmenbedingungen einer bestimmten geschichtlichen oder individuell biografischen Situation zu kommunizieren hat. Vielmehr muss sich die Wahrheit erst jeweils neu vom Situativen her erschließen lassen. Das ist neu für Kirche damals gewesen. Die Pastoralkonstitution formulierte es sogar noch viel drastischer. Der Text beschreibt diejenigen als Abweichler von der Wahrheit, die sich am himmlischen Sinnhorizont Gottes orientieren und dabei die jeweils neuen Situationen ihres irdischen Weges als Erkenntnis- und Handlungsorte aus dem Blick verlieren. Wörtlich heißt es dort, von der Wahrheit weichen die ab, die, weil sie wissen, dass wir hier keine bleibende Stätte haben, sondern die künftige suchen, meinen, sie könnten deswegen ihre irdischen Pflichten vernachlässigen, ohne dabei zu beachten, dass sie gerade durch den Glauben gemäß der Berufung, mit der jeder berufen wurde, mehr zu deren Erfüllung gehalten sind. In seinem großen Kommentar zu Gaudium et Spes notiert der Salzburger Dogmatiker Hans-Joachim Sander dazu, die Wahrheit des Glaubens bedeutet bei Gaudium et Spes eine pastorale Ortsbestimmung. Wenn das Dokument von der Wahrheit spricht, dann wird das in Auseinandersetzung und im Verweis auf eine konkrete, jeweils im Einzelnen historisch qualifizierbare Situation geleistet. Und an anderer Stelle sagt er weiter, daraus ergibt sich eine weitgehende Achtung der Pluralität der pastoralen Orte, an denen die Wahrheiten des Glaubens gefordert sind, dass die Nichtausschließung zum Kriterium für die Darstellung der Wahrheit wird. Dieses Kriterium geht so weit, dass es selbst die einschließt, die gegen die Kirchen wegen der Wahrheit vorgehen. In Gaudium et Spes steht nämlich der bedeutsame Satz, der Vater will aber, dass wir in allen Menschen Christus als Bruder erkennen und wirksam lieben, sowohl im Wort als auch im Werk, indem wir so Zeugnis ablegen für die Wahrheit und den anderen das Mysterium der Liebe des himmlischen Vaters mitteilen. Die Pastoralkonstitution fordert die Kirche auf, sich vom umrissenen dynamischen Wahrheitsverständnis immer wieder neu an andere Orte zu begeben, an Orte, die keineswegs gesichert sind, sondern viele Unbekannte aufweisen. Aber Gaudium et Spes macht Mut, das zu tun, weil ja alles Gottes Schöpfung ist und von daher auch Gott an vielen Orten zu finden ist. Der Münsteraner Theologe John Baptist Metz hat einmal gesagt, vor diesem Hintergrund tut es Not, eine konsequente Theologie der Welt zu entwickeln. Aber was heißt das für uns heute, für unser Bistum und auch für Deutschland? Speziell für uns in Deutschland und für unser Bistum eigentlich selbstverständlich, heißt das für kirchlich engagierte und gebundene Menschen, dass wir uns neu verstehen müssen von der Grundsituation der Diaspora. Wir müssen immer besser verstehen lernen, dass, und ich zitiere hier den Frankfurter Theologen Kurt Wenzel, Präsenz der Kirche nun eben nicht an einen intakten katholischen oder christlichen Staat oder an eine integral katholische oder christliche Kultur gebunden ist. Wir müssen lernen, dass in dieser Erkenntnis etwas Befreiendes liegt. Wenn wir uns von der liebgewordenen Vorstellung lösen, dass Kirche und Gesellschaft weitgehend deckungsgleich sind oder zumindest in ihren zentralen Anliegen wie selbstverständlich übereinstimmen, erschließt sich uns erst wirklich, was Katholizität ausmacht. Glaube darf sich gar nicht einfach an eine bestimmte Sozialform binden, wenn er seine ureigene Bestimmung nicht verraten will. Letztlich eine Botschaft für potenziell alle Menschen zu haben. Als Kirche in Diaspora aber, so schlussfolgert Wenzel, kann die Kirche kulturelle, gesellschaftliche und politische Grenzen unterlaufen oder überspielend, faktisch in allen Kontexten dieser Welt präsent sein. Und das ist es auch schon. Und sie ist es auch schon. Das ernst zu nehmen heißt, alle Christen, Frauen wie Männer, können sich selbstbewusst mit allen Menschen guten Willens auf der Suche nach einer Gestaltung der Welt geben, die das Humanum, das Menschliche zu maximieren sucht und ebenso das Wohl auch der nichtmenschlichen Umwelt. Kirche bedarf dabei auch der Hilfe der Welt, um ihre eigene Sendung verwirklichen zu können. Das Ziel der Humanisierung der Welt erfährt in der Perspektive der Selbstdurchsetzung des göttlichen Heils eine besondere Würde. Kirche bietet im Verfolgen dieses Ziels allen Menschen und Kräften einen Dialog an, den christlichen Geschwisterkirchen und Gemeinschaften, den Menschen anderer Bekenntnisse, den Nichtglaubenden und schließlich auch den Gegnern der Kirche. In jüngster Zeit wird das nochmal ganz anders runtergebrochen, unter anderem von dem tschechischen Priester und Theologen Thomas Halik, anhand seiner Unterscheidung von Dwellers aus dem Englischen, er übersetzt es als heimisch gewordene, und Seekers, Suchende, auf der Frage, wie denn Gemeinde und Kirche heute aussehen sollen. Er stellt fest, dass es heute mehr denn je um eine Hinwendung der Kirche zu einer echten Katholizität im angedeuteten Sinne gehe und notiert, Zitat, dass die festlichen eingeleiteten Worte der Konzilskonstitution Gaudium in Spes, Worte, die besagen, dass Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen unserer Zeit auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi sind, fast wie ein Ehegelöbnis klingen. Die Kirche gelobt dem modernen Menschen Liebe, Achtung und Treue, so weiter in guten wie in schlechten Zeiten. Und dann fragt Halik kritisch, ist Kirche ihrem Versprechen denn treu geblieben? Könnte Kirche mit gutem Gewissen eine goldene Hochzeit mit der modernen Gesellschaft feiern? Es scheint mir, dass in der Beziehung der Kirche mit den Menschen unserer Zeit noch viele Spannungen und Missverständnisse überleben. Vielleicht gerade Theologen sollten hier die Rolle der Eheberater spielen, so Halik weiter. In diesem Zusammenhang führt Halik etwas genauer aus, was er damit meint. Weil er das so eindeutig macht, möchte ich ihn etwas ausführlicher zitieren. Er schreibt, ich glaube, die Kirche sollte lernen, besser mit denjenigen zu kommunizieren, die sich nicht völlig mit ihren derzeitigen Strukturen identifizieren können oder wollen, die jedoch trotzdem nicht an einem vollkommen anderen Ufer stehen. Das Ringen um die Katholizität der Kirche ist auch ein Ringen um ihre Offenheit und ihr Verständnis für diejenigen, die nicht mit uns gehen, von den schlechten Katholiken in den Vorsälen der kirchlichen Praxis, über die Dissidenten von rechts und von links, über die schwer einzuordnenden, ständig religiös Suchenden, über die Nikodemusse, die nur in der Nacht kommen, bis hin zu den anonymen Christen und Sympathisanten. Halik weiter, der Grundunterschied besteht heute nicht zwischen den Gläubigen und den Nichtgläubigen oder jenen, die sich selbst als gläubig oder nichtgläubig ansehen, sondern zwischen den Dwellers, heimisch gewordenen, und den Seekers, Suchenden. Dies ist ein weiterer Grund, so Hallig, für die Revision des Säkularisierungsparadigmas. Er sagt, nicht die Zahl der Gläubigen nimmt ab, wohl aber die Zahl der Dwellers. Und die Zahl der Seekers, der Suchenden, nimmt er zu. Er schreibt weiter, das hat für die Seelsorge eine grundsätzliche Bedeutung. Bisher waren wir nur auf die Dwellers, auf die heimisch gewordenen eingestellt. Die Zukunft der Kirche hängt davon ab, inwieweit es ihr gelingt, die Seekers, die Suchenden, anzusprechen. Soll Kirche nicht zu einer Sekte werden, kann sie sich nicht bloß um die Vollintegrierten kümmern, sondern sie sollte einen Raum öffnen auch für diejenigen, die am Glauben der Kirche noch nicht voll beteiligt sind. Soll die Kirche bloß ein gemütliches Heim für die Dwellers sein, oder kann sie auch einen offenen Raum für die Seekers darstellen? Kann ihre Solidarität mit den Menschen unserer Zeit, zugesagt in dem Eröffnungssatz der Konstitution Gaudium et Spes, bedeuten, sie werde nicht nur mit den Weinenden weinen und sich mit den Fröhlichen freuen, sondern sie wolle auch Suchende mit den Suchenden sein? Ich erinnere an unser pastorales Symposium 2004 unter dem Titel Suche nach den Suchenden. Es ist sicherlich legitim und wichtig, dass sich die Kirche um die Aufrechterhaltung der Kontinuität der Tradition, um die Belebung eines festen Kerns und um klassische Missionsarbeit bemüht. Würde sie das nicht tun, so Hallig, hätte sie übrigens gerade den Menschen am Rande und hinter den Mauern nichts zu bieten. Doch alle Formen der Seelsorge, die sich über Jahrhunderte bewährt haben, reichen heute nicht aus. Damit die Kirche eine Kirche bleibt und nicht zu einer Sekte wird, muss sie sich wie der Saturn einen äußeren Ring bewahren. Und an dieser Stelle beschreibt er und weist er hin auf den Petersplatz mit seinen offenen Kolonnaden und sagt, da weißt du doch eigentlich auch nicht, ob du schon drin bist oder noch außen bist. Könnte Kirche sich nicht auch so verstehen? Wir sind herausgefordert, in der theologischen Reflexion wie in unserer pastoralen Praxis uns diese Frage gefallen zu lassen. Und wenn auch manchmal nur kleine Schritte, in die entsprechende Richtung zu gehen. Erst dann werden wir Kirche, Pfarrei und Gemeinde in dem Sinne sein, wie das Konzil uns einladen möchte. Die Kirche erneuert sich, deshalb, so bringt es Rana pointiert auf den Punkt, und man meint fast Papst Franziskus zu hören, sie erneuert sich nur, wenn sie sich nach außen wendet. Sie hat ihr Innerstes erreicht, wenn sie sich dem anderen Menschen der Zukunft und den fernsten Nächsten zuwendet. Wenn ich auf meinen Gesprächen mit vielen Gremien ins Gespräch komme und sie fragen, wie soll denn die Zukunft von Gemeinde ausgehen, stelle ich ihnen diese Frage. Wie weit können wir offen sein für Menschen, die etwas suchen? Haben wir überhaupt eine Sprache, die sie verstehen? Haben wir Mut, uns Kirche anders vorstellen zu können? Was das Zweite Vatikanum dort fordert und beschreibt, wenn wir selbstkritisch sind, haben wir in unserem Verein lange anders gelebt. Gemeinde war lange quasi familiäre Lebensgemeinschaft. Gruppenbeziehungen standen im Vordergrund. Viel Engagement ging stark nach innen. Nicht als alleinige Anzeige, aber als überwiegende Wahrnehmung. Stattdessen würde ich uns als Kirche und unsere Gemeinden einladen, auch uns als Bistum, Themen zu besetzen, die wichtig für die Welt sind. Flüchtlinge und Pediger. Ganz praktisch dazu beitragen, dass die Würde der menschlichen Personen am Anfang und Ende des Lebens nicht in Frage gestellt wird. Zum Beispiel durch qualifiziertes Beratungsangebot für werdende Eltern und junge Familien. eine weitere Intensivierung unserer Pflege-, Sterbe-, Bestattungs- und Trauerpastoral und da auch über die Grenzen hinausgehen und mit denen in Kontakt kommen, die das schon machen, keine Berührungsängste haben. Ich möchte uns einladen, dass wir das, was wir schon haben, weiter ausbauen, nämlich besondere Orte zu kultivieren, an denen Menschen in ihrer jeweiligen Lebens- und Glaubenssituation wirklich ankommen können. Ich denke da zum Beispiel als ehemaliger Jugendpfarrer und Predikant Präses an unsere Jugendverbände und Jugendbildungsstätten, aber auch an unsere anderen Bildungsstätten mit den vielfältigen Angeboten und insbesondere hier in Osnabrück und Nordhorn unserer Familienbildungsstätten. Den Einrichtungen der City-Pastoral, wie hier Forum am Dom oder das Atrium in Bremen. Dass wir Mut haben, Gottesdienste für Gottsuchende einzuladen und da nicht nur immer Closed Shots sind. Und dass wir Menschen gerade in existenziellen Krisensituationen mit ihren Fragen angesichts zerbrechender Lebensentwürfe nicht alleine lassen. Ich denke hier besonders an die zunehmend vielfältiger werdenden Familiensituationen, die nicht immer leicht zu bewältigen sind, und an die wiederverheirateten Geschiedenen. Hier müssen wir unter anderem noch zu einem intensiveren Zusammenwirken von Kirchengemeinden und Beratungsstellen finden, und wir müssen gerade auch an verschiedenen Stellen das Ganze theologisch so durchdenken, dass wir Lösungen finden. Ich sage es mal so, das Feld nicht den anderen allen überlassen. Aber wie ist das im Einzelnen zu leisten? Das fällt ja nicht vom Himmel. Oder vielleicht doch? Damit möchte ich zum zweiten Schritt kommen. Kirche, das sind wir. Das eine Volk an vielen Orten im Zusammenwirken der verschiedenen Charismen oder gesucht deine besondere Fähigkeit. Ich möchte ganz gerne beginnen mit einem Bild des Lieblingsmalers unseres Papstes, Caravaggio. In seinem ersten großen Interview hat er diesen Mann als seinen Lieblingsmaler benannt. Das, was Sie hier sehen, ist die Interpretation dieses Künstlers der Christusbegegnung, die der Apostel Paulus laut Apostelgeschichte 9 vor Damaskus erfahren hat. Anders als im biblischen Text ist Paulus hier mit einem Pferd unterwegs. Und ich hoffe, Sie können das auch hinten ein bisschen sehen. Da liegt er nun auf dem Rücken mit einer Rüstung und quasi hilflos, die Arme nach oben gestreckt, quasi wie ein taumelnder Käfer. Hierzu passt gut die deutsche Redewendung: Er ist vom hohen Ross gefallen. Die Begegnung mit Jesus, der ihn plötzlich mit hellem, zunächst blendendem Licht mit der Wahrheit der Wirklichkeit konfrontiert, der sich ihm mit der Frage »Warum verfolgst du mich?« offenbar, reißt ihn vollkommen heraus aus seinen bisherigen Überzeugungen. Nichts ist mehr so, wie es bisher schien. Und das lässt ihn ja sogar zeitweise erblinden und lässt ihn sich im Fasten und Beten ganz auf sich zurücklegen. Letztlich bedarf es der Handauflegung und der Taufe durch Hananias, um den Lebensweg fortsetzen zu können oder besser, ihn ganz neu beginnen zu können. Was der Künstler darstellt, was Paulus erfahren hat, beschreibt Lumen Gentium ganz am Anfang mit den Worten: Jesus Christus ist das Licht der Völker. Und fast 50 Jahre auf den Tag genau nach deren feierlichen Verkündigung, eröffnet Papst Franziskus sein erstes apostolisches Schreiben mit dem Satz: Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz, das gesamte und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Manchmal sagt man ja, wo steht denn dieser Papst überhaupt? Der zitiert so wenig das Zweite Vatikan. Aber er lebt es natürlich immer mit seiner lateinamerikanischen Prägung und seinem theologischen Verständnis. Mit den Worten seines ersten Satzes ist der Spannungsbogen überschrieben, in dem wir als Kirche stehen. Jesus Christus, nicht die Kirche ist das Licht der Völker. Wer jedoch Jesus wirklich begegnet, der wird so von seinem Evangelium erfüllt, dass er hinausgehen muss zu den Menschen, um von dem zu erzählen, wovon er selbst brennt. Christus ist das Licht aller Menschen und die Kirche ist so lange noch unvollendet, wie sie im Dienst dieser Botschaft steht. Im Heiligen Geist wächst auf diesem Weg die Gemeinschaft aller, die sich vom Licht Jesu ergreifen und verwandeln lassen. Und für Kirche bedeutet das, dass sie sich selbst immer wieder erneuern lassen muss, um besonders aus sich herauszugehen zu allen Menschen, besonders denen, die am Rande stehen. Erst wenn Jesu Licht allen Menschen leuchtet, hat Kirche das geschafft, wozu sie beauftragt wurde. Das ist auch aber auch eine Entlastung und Chance für die Kirche. Wir müssen Kirche nicht machen und wir müssen Kirche nicht retten. Aber es sollte uns sehr unruhig machen, wenn wir nur eine bestimmte Gestalt von Kirche und kirchlichem Leben konservieren wollen, statt dass uns Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, wie es in Gaudium und Spes heißt, wirklich bewegen. Kirche braucht Umkehr und Erneuerung. In der heutigen Zeit muss das meines Erachtens vor allem heißen, sich an der Vision von Kirche auszurichten, wie sie uns Lumen Gentium mit auf den Weg gibt. Die dogmatische Konstitution spricht ausdrücklich von einer gemeinsamen Berufung aller in der Kirche. Aber das will erst einmal aufgenommen und durchdacht werden in einer Zeit, wo vielfach vom Mangel der Rede ist. Es ist der Mangel an Priestern, Mangel an Menschen, die sonntäglich Eucharistie mitfeiern wollen, ein Mangel an Ehrenamtlichen in den verschiedenen Feldern der Pastoral, ein zunehmender Bedeutungsverlust der Kirche in Gesellschaft und nicht zu Unrecht manchmal auch der Vorwurf an Kirche, dass sie zu unglaubwürdig geworden ist und den Menschen in ihrer Not nicht wirklich beisteht. Doch gerade hier setzt die Hoffnungsbotschaft von Lumen Gentium an. Es gehört zum christlichen Sendungsbewusstsein, dass alle Getauften berufen sind, Kirche zu sein, und dass allen Christen eine gemeinsame Berufung geschenkt ist. Das möchte uns Gemeinschaft und Gemeinsamkeit schenken und uns einladen zu einem Leben in Heiligkeit in dem Sinne, dass wir alle unser Leben bewusst als Gabe Gottes empfangen. Das meint eine Berufung dazu, sich immer mehr an der Person Jesu Christi zu orientieren und seinem Willen oberste Priorität zu geben. Man könnte sagen, das hört sich schön fromm an. Geht's auch ein bisschen konkreter. Die Texte selber werden konkreter. In jüngster Zeit um ein neues Kirchenwerden ist dabei immer häufiger die Rede von den Charismen, die allen Getauften geschenkt sind. Diese müssten, so die Grundrichtung, in der Kirchenentwicklung gezielt einbezogen und fruchtbar gemacht werden. Aber was ist denn ein Charisma und wieso soll das auf einmal die Lösung sein? Papst Franziskus wird nicht müde, auch immer wieder auf das Charisma zu setzen. Was das ist, sagt er in seiner sehr eigenen, humorvollen Art und Weise auf einer Generalaudienz im Oktober letzten Jahres. Dort sagt er unter anderem, in menschlicher Art und Weise sagt man, Gott verleiht diese Qualität, dieses Charisma, aber nicht nur an die Person selbst. Diese Gabe steht im Dienst der ganzen Gemeinde. Wie oft haben wir Menschen gehört, die sagen, nun, ich habe dieses Talent, ich kann sehr gut singen. Und keiner hat den Mut, ihnen zu sagen, also, besser du bist ruhig. Du quälst uns alle nur mit deinem Gesang. In Klammern, er singt ja auch nicht. Niemand sollte also sagen, ich habe dieses Talent. Wenn wir Charisma, ein Talent besitzen, so sollten wir uns fragen, ob dieses Talent auch von der Kirche als ein solches angenommen wird. Ob ich selbst damit zufrieden bin oder ob ich ein wenig eifersüchtig auf das Talent von anderen bin und deren Talent besitzen will. Nein, Charisma ist eine Gabe. Nur Gott gibt diese Gabe. Was Franziskus hier und an anderer Stelle beschreibt, hat die Linzer Pastoraltheologin Hildegard Rostmanns kürzlich als 5 zentrale Aspekte einer charismenorientierten Pastoral herausgestellt, die, wie es im 1. Timotheusbrief heißt, ermutigen möchte, die erhaltenen Gnadengaben nicht zu vernachlässigen. Sie sagt erstens, Charisma, das ist mehr als dein Talent oder deine natürliche Begabung. Du brauchst dazu einen Impuls vom Heiligen Geist. Ein zweites, Charisma ist nicht Besitz, sondern Auftrag. Es soll zu etwas dienbar sein. Was getan wird, drittens, hängt davon ab, was gekonnt wird, Freude macht und welche Ziele man verfolgt. Charismen brauchen wechselseitigen Respekt und die Vernetzung. Und ein letztes, jede und jeder ist wichtig. Wenn ich das ernst nehme und wirklich verstehe, ist das schon ein Perspektivwechsel. Weg von einer nur aufgabenorientierten hin zu einer gabenorientierten Pastoral. Ganz praktisch, dann dürfte ich in der Gemeinde nicht immer nur fragen, wer macht denn jetzt Besuchsdienst, weil das ja immer welche gemacht haben, sondern ich müsste fragen, haben wir denn jemand, der daran Spaß hat und der die Gabe hat, das zu tun? Lumen Gentium beschreibt interessanterweise im 12. Kapitel, Charismen, sie sind den Nöten der Kirche besonders angepasst und nützlich. Das heißt, ein Charisma lässt sich als jeweilige Antwort Gottes auf eine konkrete Not hinlesen. Eine Leitfrage könnte daher lauten, auf welche Not hin hat Gott mir und somit meiner Gemeinde diese Gabe geschenkt? Hätten wir Mut, das einmal auszuprobieren? Ich meine, in der Gemeinde mal einen Charismenwettbewerb auszuschreiben unter dem Motto gesucht, deine besondere Fähigkeit. Die Palette an Wettbewerbsbeiträgen könnte reichhaltig sein. Leckeren Käsekuchen backen, dessen gemeinsames Essen in einer bestimmten Situation plötzlich unerwartete Gemeinschaft stiftet. Oder die Fähigkeit, eine besondere Message in 1:30 auf ein YouTube-Video zu packen, damit ganz neu auf eine bestimmte Aufgabe aufmerksam gemacht wird, die die Gemeinde vor Ort braucht. Oder die Suche nach jemandem, der kompetent ein Mischpult bedienen kann, weil es beiträgt zu einem Gelingen eines Festes und wo auf einmal ganz andere Menschen da sind, die du vorher noch nie gesehen hast. Und das liegt eben nicht nur innerkirchlich, sondern wie es in Apostolicam Actuositatem, einem Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Aufgaben der Laien heißt, Charismen sind in Kirche und Welt zum Wohl der Menschen, zum Aufbau der Kirche einzusetzen. So schlicht sich das anhören mag, wenn wir das wirklich wollen, ist das ein Perspektivwechsel, der Zeit braucht, um wandeln und greifen zu können. Oft denken wir noch zu sehr in dem Schema, die Sache ist hier immer so gelaufen und wir brauchen einfach jemanden, der das so weitermacht. Und dann ist die Enttäuschung groß, weil die Dinge eben nicht mehr durchgeführt werden, weil sich niemand findet, weil scheinbar die entsprechenden Gaben nicht vorhanden sind. Und Leitung? In diesem Kontext ist eine zentrale Herausforderung von Leitung, eine angemessene pastorale Strategie zu entwickeln, die einerseits Charismen zu entdecken hilft, aber auch andererseits die konkreten Situationen, in denen Kirchen real existiert, im Blick behält und letztlich einen Rahmen schafft, in dem beides, Gabe und Aufgabe, zusammenfinden können. Und damit das Erfolg verspricht und gut wird, würde ich, was wir aus anderen Prozessen und aus sozialen Prozessen kennen, empfehlen, dass wir Steuerungselemente entwickeln, die durchaus smart sein sollten. Smart für spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert. Ich habe doch selber sehr viel mehr Lust, eine Aufgabe zu machen, wenn ich das Charisma habe, wenn ich es kann, wenn mir jemand sagt, wie es geht und vor allem, wenn jemand auch sagt, wann es zu Ende ist. Kirche lebt davon, das wollte sich längerfristig akzeptieren. Aber ich habe auch so manchen erlebt, der sagt, du weißt, bevor ich bei eurem Laden mitmache, ich habe immer die Sorge, wenn man euch den kleinen Finger gibt, nehmt ihr sofort die ganze Hand. Und wann darf man denn bei euch wieder aufhören? Leitung innerhalb eines solchen Gesamtrahmens hat die Aufgabe, die Charismen mit aufzuspülen und optimal zur Geltung zu bringen. Hin und wieder auch zu sagen, jetzt ist Stopp, hier ist Stopp, da reicht es. Und dies immer wieder unter dem Fokus Aufbau der Gemeinde, nicht egozentrische Selbstverwirklichung. Das wäre natürlich noch weiter auszuführen, aber soll an dieser Stelle unterbleiben. In unserem Bistum haben wir innerhalb der vergangenen Jahre immer wieder Weichenstellungen über das pastorale Zukunftsgespräch unternommen, im katechetischen Prozess, sowie in der Entwicklung neuer Modelle partizipativer Leitung, um das ernst zu nehmen, um das zu leben. Um, wie es unser Bischof auch immer wieder betont, von Getauften, Gefirmten, Beauftragten, Gesendeten und Geweihten zu sprechen. Jede und jeder kann sich einbringen. Zugegeben, es gibt auch Rückschläge, aber auch kleine Schritte sind dankbar und freudig zu würdigen. Strukturell könnte ich mir auf Dauer eine Grundrichtung vorstellen, in der innerhalb noch konsequenter als bislang auf jeder Ebene kleine Gruppen installiert werden, die mit hauptamtlichen Leitungsverantwortungen teilen, wobei meist mit Sicherheit öffentliche Legitimation notwendig ist, sowie eine Ernennung und Einführung auf Zeit. Nur auf den Pfarrer zu setzen, ist zu einfach, entspricht weder dem Taufverständnis noch der Realität. Der Bischof hat am Neujahrsempfang nochmal betont, nur dass man es nochmal zur Kenntnis nimmt, im Moment sind 6 Männer im Studium unterwegs, um eventuell Priester zu werden. Dass man das einmal gehört hat, in den nächsten Jahren entweder eine oder keine Priester. Ich sage das nicht als Drohszenario, sondern ich bin davon überzeugt, dass wenn wir dem Geist vertrauen, eben auf ganz andere Art und Weise Kirche, Gemeinde und Pfarrei sein können. Dass wir neben diesen Leitungsteams auf Ortsebene auch gut beraten sind, immer wieder Projekte anzustoßen mit Teams, die eine beschriebene Handlungskompetenz haben. Und wir sollten das den Leuten zutrauen. Ich erinnere mich hier an St. Josef, wie im Moment dort viele Menschen aktiv sind, um Flüchtlingen zu helfen, dass sie hier ankommen. Der Diakon Niemann sagte mir, du, da machen auf einmal Leute mit, die habe ich bislang gar nicht gesehen. Könnte es sein, dass Kreativität gut tun könnte? Natürlich braucht es auch einen schnellen und direkten Informationsfluss auf allen Ebenen, von der Diözesanebene bis hin zur Ortsebene. Und wir müssen wissen, dass das Ganze natürlich eine andere Form von Gemeinde auf Dauer bilden wird, die aber nicht verkehrt sein muss. Gemeinde wäre dann auf der einen Seite so etwas wie Ekklesia, das heißt Versammlung und Koordination nach innen, und sie lebt natürlich aus Gottesdienst und Eucharistie. Wir würden uns aber auch auf der Agora, auf dem Marktplatz präsentieren und präsent sein und würden für Menschen da sein, um Gastfreundschaft zu praktizieren, um Gäste zu haben, um Ökumene weiter voranzubringen und mit allen Menschen unterwegs zu sein. Matthias Sellmann, der Pastoraltheologe aus Bochum, sagt dazu, die zukünftige Gemeindeentwicklung wäre von denen her zu konzipieren, mit denen sie vollzogen werden soll. Die biografischen Potenziale stellen den Maßstab dar, den die Gemeinde nicht unterbieten will. Denn nach der Ekklesiologie des letzten Konzils ist Kirche nicht eine Realität an denen vorbei. Natürlich bezieht Gemeinde dann auch immer wieder ihre Attraktivität daraus, dass sie vor Ort erfahrbar werden wird. aber wir sollten uns zumuten und einladen, dass wir sozusagen verschiedene Schauplätze bespielen und miteinander in Kontakt bleiben. Und das mit allen Getauften. Und dass wir so immer wieder den Kontrast von Sammlungsbund der Christen vor Ort und dem diakonalen Sendungsbefehl im Raum hinein aushalten und den auch wirklich in die Tat umsetzen. Die Frage an uns, gestellt mit dem Bild, was Sie eben gesehen haben von der Christusbegegnung des Paulus von Damaskus, lassen wir uns immer wieder von Jesus selber in Frage stellen, um auch mal uns vom hohen Ross werfen zu lassen, um wirklich die Gaben wahrzunehmen, die den anderen von Gott gegeben sind, um Gottes Reich Wirklichkeit werden zu lassen. Oder wie Sellmann es sagt, die Idee, Gemeindeentwicklung vor Ort zu mobilisieren, nachbarschaftlich und diakonisch, in Prozessen der Selbstorganisation und aus einer Taufspiritualität heraus, hat eine frappierende Plausibilität. Nur, die Leute, die dieses Engagement als Ausdruck ihrer christlichen Zeitgenossenschaft verstehen und betreiben, sind noch in zu kleiner Zahl gefunden und motiviert. Hier liegt vielleicht die zentrale Steuerungsaufgabe, die sowohl von intermediärer wie von basaler Ebene her anzugehen ist. Ich könnte ganz einfach und praktisch sagen, wir sind eingeladen, Leute vor Ort zu finden, die mit uns Gemeinde machen wollen, ohne dass wir schon immer wissen, wie Gemeinde aussehen kann, sondern wir suchen mit ihnen danach, wie sie Gemeinde verstehen und leben möchte. Und wie so eine Gemeinde aussehen könnte, aussehen sollte, da sagt uns der Papst, seid eine arme Kirche für die Armen, vom Mut zum Bedürftigsein als Existenzfrage der Kirche. Auch dazu wieder ein Bild vom Lieblingsmaler des Papstes. Der Apostel Thomas, der in der Tradition oft als großer Zweifler gilt, legt bei dessen erneuten Erscheinung vor den Jüngern die Hand tatsächlich in die Seitenwunde Jesu hinein, ja, er greift tatsächlich tief in die Seite seines Herrn. Aber das, was der Maler hier gemalt hat, schildert das Johannesevangelium gar nicht. Dort wird nur von der Aufforderung Jesu berichtet, Thomas möge seine Wunden berühren, aber ob er es tatsächlich tut, bleibt offen. Entscheidend ist eigentlich im Johannesevangelium nicht der Zweifel des Thomas, wer möchte ihn den verdenken. Entscheidend ist, dass er wirklich und mit Leidenschaft nach einem Grund für seinen Glauben an die Auferweckung des Gekreuzigten sucht. Und Jesus macht unmissverständlich klar, dass Thomas wie alle nach ihm nicht auf das Zeugnis der Sinne setzen sollten, sondern auf die Resonanz, die das Evangelium in ihrem Herzen findet. Ich möchte hier am Schluss noch einen kurzen letzten Gedanken entwickeln. Liegt nicht in dieser biblischen Erzählung die Einladung, alles, was uns in dieser Welt keineswegs nur im materiellen Sinne reich macht und den Leib im umfassenden Sinne des Wortes nährt, seine Bedürfnisse erfüllt und ihn erquickt, relativ zu nehmen und nicht zu wichtig werden zu lassen? Werden wir nicht aufgefordert, die Dinge vom Herzen her, von unserer Personmitte einzuordnen und für unsere Beziehung zu Gott und seinen Geschöpfen in Dienst zu nehmen? In franziskanischer Tradition nimmt Papst Franziskus dies auf und schreibt es der Kirche und jedem Einzelnen ins Stammbuch, wenn er immer wieder von einer armen Kirche für die Armen spricht und dies zum Leitwort seines Pontifikates macht. Wie der Münsteraner Weihbischof Zekon kürzlich schön hervorgehoben hat, bedeutet Armut im Sinne Jesu keineswegs Elend. Es geht nicht darum, dass hier Not geratet, schreibt Paulus im 2. Korintherbrief. Tatsächlich unterscheidet unsere deutsche Sprache ja sehr bewusst zwischen arm als nicht besitzend, bedürftig und elend und das Wort elend mit der Bedeutung in Existenznot schlechtgehend. Das Wort Armut setzt sich aus zwei Sequenzen zusammen, arm und murt. Arm ist klar und murt bezeichnet Mut, Herz und Gesinnung. Ähnlich wie Demut die Gesinnung zum Dienen meint. Beim geistlichen Rat der Armut geht es demnach nicht um einen bestimmten armen oder gar elenden Zustand, für dessen Beschreibung das Wort im alltäglichen Sprachgebrauch Armut verwendet wird, sondern, so Weihbischof Zekon, um eine spirituelle Lebenshaltung, die sich in einem einfachen Lebensstil verwirklicht. Das macht die Forderung nach einer armen Kirche für die Armen nicht weniger brisant, aber vielschichtiger. Diese Forderung muss uns dann unruhig machen auf der Suche danach, welche Gestalt eine solche Kirche haben müsste, damit sie immer mehr Christus und Gottes Begegnung ermöglichen kann. Das kann öffentlich nur gehen, wenn sie mitten in der Welt unterwegs ist, ohne sich dabei mit der Welt und ihren Prinzipien einfach gemein zu machen. Was Weihbischof Zekon damit meint, ist eigentlich, dass er sagt, diese Welt ist gut. Aber wir als Kirche müssen uns die Frage stellen, wie gehen wir mit Reichtum um und halten wir auch immer wieder eine Distanz zu dem, was hier an materiellem Reichtum so verkündet wird, als sei es schon das Evangelium und der Himmel auf Erden. Wie das konkret gehen kann, bleibt sicherlich Herausforderung, aber immer dann, wenn es uns gelingt, das Gut zu leben, bin ich sicher, dass Kirche von ihrer Notwendigkeit und Identität nicht angefragt, sondern gewünscht ist. Kommen wir also zum Schluss. In drei Gedankengängen habe ich versucht, etwas zu skizzieren, was eine Kirche heute ausmachen könnte, die gemäß dem vom Konzil vorgegebenen Weichenstellungen unterwegs zu bleiben sucht. Es wird Abbrüche geben, und ich bin davon überzeugt, wir sind noch nicht am Ende. Und wenn Menschen trauern, sollten wir nicht vorschnell sagen, es wird schon alles besser, es ist nicht alles gut, und wer von uns hätte nicht gerne noch aktivere Gemeinden und vollere Kirchen. Aber gleichzeitig sollten wir diese Zeit, geleitet vom Geist Gottes, als Zeit des Umbruches begreifen, die uns immer wieder neu zum Aufbruch führen möchte. Der Beitrag der christlichen Kirche für eine gute Zukunft hängt davon ab, ob wir zu dieser Grundorientierung fähig sind und werden. Bald nach seinem Amtsantritt im April 2013 hat Papst Franziskus vor einer Babysitterkirche gewarnt, in der die Gläubigen passiv bleiben und auf Betreuung warten. Er sagt dort, jeder Getaufte müsste Christus mit Worten und Taten bezeugen. Nur so werde die Kirche wirklich zur Mutterkirche und die Gläubigen zu ihren Söhnen und Töchtern, die mit ihren je eigenen Fähigkeiten im Zusammenwirken mit Amtsträgern und Fachleuten gefordert sein. Was also braucht unsere Kirche in einer Zeit, in der in vielerlei Hinsicht kaum ein Stein auf dem anderen zu bleiben scheint, sie aber deshalb, so bin ich fest von überzeugt, voller Hoffnung unterwegs sein darf? Ich denke, dass es wichtig ist, wir brauchen erstens Nähe zu den Menschen und zu Gott. Und dass beides nicht voneinander zu lösen ist und unauflöslich miteinander verbunden ist, hat Jesus Christus uns entschieden vorgelebt. An Jesus hat sich nämlich verwirklicht, wie ein Leben ganz aus Gott aussieht, das sich gerade aus dieser Gründung heraus den Menschen radikal zuwendet und auch immer wieder menschengemachte Mauern durchbricht. Ein zweites, wir brauchen Barmherzigkeit. Der Papst wird nicht müde, immer wieder zu betonen, dass Liebe, welche sich in Barmherzigkeit erweist, zur Grundlage einer neuen Kultur unseres Lebens, der Kirche und der Gesellschaft werden kann und muss. Dabei ist Barmherzigkeit keine Zuwendung zu den Schwachen aus einer vermeintlichen Position der Stärke heraus, sondern Begegnung von Herz zu Herz. Und dass das schon Kinder verstehen können, hat, wie ich finde, der 9-jährige Sohn eines Kollegen auf den Punkt gebracht, der Barmherzigkeit wie folgt beschreibt. Barmherzigkeit bedeutet, dass man ein Herz hat und dass man anderen hilft. Sie tröstet und jeden beachtet, wenn er sich schlecht fühlt und nicht wegguckt. Barmherzigkeit ist also sowas wie Mitleid und Hilfsbereitschaft. Das Bild hier vorne bringt zum Ausdruck, so einfach diese Richtungsanzeigen erscheinen, so schwer sind sie umzusetzen für uns alle. So ist auch bei aller Begeisterung für den Papst und seine Worten und Gesten doch ein Zögern zu beachten, was menschlich durchaus zu verstehen ist. Angst, wie soll das Neue aussehen? Oder wie es der emeritierte Wiener Weihbischof Helmut Kretzel in einem Buchtitel gesagt hat, wir sind immer noch, Zitat, im Sprung gehängt. Was mir nach dem Konzil noch alles fehlt, so sein Untertitel. Nun sind manche Beharrungstendenzen natürlich schon deshalb verständlicherweise groß, weil kaum jemand heute noch die rasanten Entwicklungen durchschaut. Und Menschen fragen heute mehr denn je, könnt ihr uns etwas geben, woran wir uns festhalten können? Und da sind wir als Kirche herausgefordert, und ich bin überzeugt, dass wir das können. Und auch der Papst weist darauf hin, dass er sagt, wir als Kirche sollten uns selbstbewusst, aber auch selbstkritisch immer wieder auf dem Markt der Möglichkeiten zu Gehör bringen. Als ein Heilsgebot in dem Sinne, wie dies etwa die französischen Bischöfe seinerzeit in ihrem berühmten Wort den Glauben anbieten in heutiger Zeit formuliert haben. Es gilt für uns immer wieder, dem Wort Gottes in dem Sinne zu vertrauen, dass es uns im jeweiligen heute wirklich anruft und etwas zu sagen hat. Es braucht dazu aber dann die Bereitschaft zum radikalen Umbau meines persönlichen Lebens, aber auch dem Umbau der Kirche nach dem Vorbild Jesu. Und da sind wir alle gefragt, Bischöfe wie Getaufte, wie Gesendete, wie Geweihte, traue ich dem Wort Jesu noch? Und glaube ich dem? Oder mache ich das Ganze mit angezogener Handbremse? Folgende Erzählung könnte von Papst Franziskus stammen. Es herrschte eine lange Trockenheit. Die Ernte und alles Land drohte zu vertrocknen. So kamen die Leute zu einem Gottesdienst zusammen, um zu beten. In der Predigt stellte der Pfarrer fest, wir sind gekommen, Gott zu bitten, dass er die Dürrezeit beende und Regen schicke. Aber nicht einer von euch hat einen Regenschirm mitgebracht. So kann dieses Wunder nicht geschehen. Kirche in Deutschland mit Hoffnung unterwegs. Ich habe mir den Wahlspruch genommen, voll Hoffnung glauben. Ich erinnere mich noch gut, kurz nachdem ich wusste, dass der Heilige Vater mich zum Weihbischof ernannt hatte, aber noch nicht viele anderen. Es war an dem Wochenende unserer 72-Stunden-Aktion im ganzen Bistum. Es war Samstag 12 Uhr, ich saß am Schreibtisch, um noch vieles zu koordinieren. Da ging das Telefon und da war der Bischof da und sagte, ach ja, Herr Pfarrer, eins habe ich noch vergessen. Wenn Sie am Dienstag kommen und wir dem Bistum verkünden, dass wir einen neuen Weihbischof haben, brauchen Sie auch noch einen Wahlspruch. Aber zwei Bedingungen. Es muss verständlich sein und nicht so lang, nicht mehr als 5 Worte. Ich habe 3 gewählt. Inspirieren lassen habe ich mich von den Jugendlichen in der 72-Stunden-Aktion. Es sind ja auch einige Leute aus der Pfarreiengemeinschaft hier, die das wissen, wie knapp das zuging. Wie die Jugendlichen dann anriefen, ey Johannes, es klappt irgendwie nicht, aber wir wollen es doch fertig kriegen. Und wir haben alles fertig gekriegt und in diesen Situationen hinein mit den Leuten Gottesdienst feiern. Die Augen sprühten vor Stolz, das dürfen sie auch, aber auch voller Hoffnung. Von Jugendlichen, die wissen, wie das Leben lief. Mit einer Gruppe von Jugendlichen, die hatten mich knapp 10 Wochen vorher angerufen und sagten, Johannes, kannst du mal vorbeikommen, wir müssen beten, gerade ist unser Freund gestorben. Das geht auch. Das muss Hoffnung auch aushalten. Voll Hoffnung glauben. Es geht dann, wenn wir uns selbst von der Hoffnung anstecken lassen. Ich freue mich, wenn wir so in unserem Bistum, in unseren Vereinen und Gemeinden vor Ort dialogisch und hoffnungsvoll Kirche sind. Für die Menschen, für die Welt, für die Kirche, dass wir so Mut und Glauben behalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.